Jetzt geht's hier weiter, komplett genau das Gegenteil. Weil ich glaube, Tim und Simon wären jemand, der würde sagen, oh, Krypto, Bison. Ich weiß, dass das Simon zum Beispiel sehr, sehr sagt, nee, das will ich nicht haben. Aber trotz allem ist das ein Thema, das ist unsere Meinung gekommen, um zu bleiben. Und ich habe jetzt hier Uli Spankowski, Ober-Bison, also Chef von der Trading-Plattform oder Handelsplattform von Börse Stuttgart zum Thema Krypto. Und Markus Miller, ich glaube, da muss man auch nicht viel dazu sagen, wenn man auf YouTube irgendwie Bitcoin eingibt, das erste oder zweite Video, wird definitiv irgendwas mit ihm sein. Und wir haben uns einfach gedacht, wir sprechen mal so das Thema, ja, die Welt wird Krypto, das Thema mal an. Wir werden auch von der Seite kommen, für all diejenigen, die vielleicht noch gar nicht so stark in dem Bereich Bitcoin und Krypto unterwegs sind und vielleicht auch mal differenzieren, muss man Bitcoin und den Rest ansprechen, ist es alles ein Salat. Deswegen vorab mal in die Runde hier, wer hier in dem Raum hat sich mit Kryptos selber schon beschäftigt, ist investiert, einfach mal ein Handzeichen. Ja, aber wir vorkommen, den Vortrag halten. Also man sieht schon, wir haben zumindest ein Publikum, das ist schon relativ nah dran. Nichtsdestotrotz mal einfach auch die nächste Frage. Wie viele in eurem Bekannten, im Freundeskreis sind der Meinung, alles Teufelszeug, was ihr da macht? Ja, also fast die gleiche Menge. Und jetzt war von Markus die Idee, Mensch, oft funktioniert es ganz gut, wenn man Leute mal zum Thema Bitcoin heranführt, nicht über wie das Ganze mit der Blockchain funktioniert und was die Difficulty, die Schwierigkeit des Angriffs auf das Netzwerk erhöht, sondern einfach zu sagen, hey, vergleicht es doch mal mit dem Thema Gold, weil Gold kennen wir, 4600 vor Christi, das ist für den Menschen Begriff und es gibt halt sehr viele Parallelen dazu und deswegen, Markus, fällt mal als erste Frage an dich, wenn du jemand, der genau mir Freundeskreis ist und sagt, Bitcoin ist alles Teufelszeug, wie könntest du sagen, im Vergleich zu Gold, wie kann man die Leute doch, muss ja nicht überzeugen, aber zeigen, dass es durchaus sinnvoll ist, sich mit Bitcoin näher zu beschäftigen?
Ja, genau. Also bei mir ist es so, ich halte ja auch ein paar Vorträge immer bei der Edelmetall- und Rohstoffmesse beispielsweise, wo auch die Skepsis natürlich enorm hoch ist. Also wo die Leute auch sagen, das ist ja alles ein Schneeballsystem oder das sind ja nur Bits und Bytes im Computer. Und bei Gold habe ich beispielsweise bei physischem Gold einen intrinsischen Wert durch diesen Goldbarren. Und denen sage ich dann immer, wenn man offen an die ganze Sache herangeht, dann wird man einfach mal feststellen, dass Bitcoin als Kryptoweltleitwährung, als digitales Gold enorm viele Gemeinsamkeiten hat mit dem physischen Gold, also mit dem Edelmetallgold. Also beides hat einen Limitierungseffekt. Das Edelmetallgold, eine Limitierung durch die Natur. Also es ist natürlich limitiert, es kommt in der Erdkruste in einer gewissen Menge vor, aber es kann künstlich nicht hergestellt werden. Und der Bitcoin hat eben auch diesen Limitierungseffekt, 21 Millionen Stück, und zwar eben eine mathematische Limitierung, die durchaus auch diese Limitierung von Gold nachahmt. Also eine absolute mathematische Knappheit. Das ist mal eine große Gemeinsamkeit. Dann beide Werte sind frei von Schulden, sowohl Gold als auch der Bitcoin. Also es besteht nicht aus Zahlungsversprechen, solange man in echtes physisches Gold investiert und solange man in echte Blockchain-basierte Kryptowährungen wie den Bitcoin investiert. Also kein Papiergold und auch keine Papierprodukte oder Wertpapiere auf den Bitcoin, sondern physisch hinterlegt. Das ist die zweite große Gemeinsamkeit. Und die dritte große Gemeinsamkeit ist ja das, was wir jetzt gesehen haben am 20. April, dieses Halving, also das Bitcoin-Halving, das vierte Halving in der Geschichte des Bitcoin ist ein gigantischer Hype drum gemacht worden. Also hier wird eben nicht der Bitcoin-Preis halbiert, sondern die Belohnung für die Miner hat sich wieder einmal um die Hälfte reduziert. Und das lässt sich jetzt auch eben sehr gut mit Gold vergleichen, weil eine derartige Reduktion haben wir bei Gold auch natürlich bedingt. Bei Gold heißt das Ganze eben Förderquoten. Die Förderquoten sind tendenziell rückläufig und es wird schwieriger, Gold heute noch zu fördern. Vor 100 Jahren ist man mit der Spitzhacke nach Amerika zum Klondike und hat es eben aus der Erdoberfläche herausgekratzt oder herausgewaschen. Heute, um effizient zu sein, muss man eben sehr, sehr tief irgendwo in Australien oder Südafrika nach Gold graben und es ist sehr, sehr teuer geworden. Das heißt, die Fördermengen von Gold sind rückläufig. Und auch hier hat eben der Bitcoin einen Nachahmeffekt durch dieses Bitcoin-Halving. Die Fördermenge bei Gold ist vergleichbar mit der Produktionsmenge des Bitcoin. Und diese Produktionsmenge des Bitcoin ist eben deflationär. Das heißt, der Bitcoin hat ebenso wie Gold einen eingebauten Inflationsschutzfunktion. Und jetzt ist die Besonderheit mit dem vierten Halving, jetzt am 20. April, ist die Inflationsrate des Bitcoin erstmals in der Geschichte unter die Inflationsrate von Gold gesunken. Das heißt, Bitcoin hat jetzt einen höheren Inflationsschutzeffekt als Gold. Und das wird nach meiner Überzeugung eben den Bitcoin in der Zukunft als Asset, nicht nur für Sie als Privatanleger, sondern auch für viele institutionelle Investoren, Stichwort ETFs, in Amerika beispielsweise oder jetzt neu auch in Asien, in Hongkong, noch weit stärker ins Rampenlicht stellen. Und meine Prognose ist eben auch die, dass wir in Zukunft Staaten sehen werden, die eben, so wie sie heute Goldreserven aufbauen, wie beispielsweise oder China, ganz, ganz massiv derzeit. Deutschland hat auch sehr, sehr hohe Goldreserven, die Schweiz natürlich historisch bedingt auch schon immer, dass die eben digital Goldreserven aufbauen werden, strategisch. Das heißt, dass eben auch Staaten, Regierungen in Zukunft Bitcoin als Währungsreserve erworben werden. Und das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Und noch ein Aspekt, aus meiner Sicht muss man sich auch mal damit befassen, was man mit Bitcoin in Zukunft alles machen könnte, nämlich unser Geld eichen. Wir alle leben in einer Welt, in der alles Mögliche geeicht ist. Ihr Fieberthermometer, Ihre Parkuhr oder Ihr Wasserhahn, also der Wasserzähler, der Stromzähler, der Gaszähler, all diese Dinge sind kalibriert, die sind geeicht. In Deutschland gibt es ein sehr, sehr strenges Eichgesetz, wie überall in Europa. Das dient dem Verbraucherschutz, dass man eben hier nicht betrogen wird. Mit Dingen wie Meter, Kilogramm, gehen wir oder Liter gehen wir ganz normal um. Das sind unsere Eichinstrumente. Aber was in unserem Leben eben nicht geeicht ist, ist unser Geld. Das ist nicht geeicht. Und in der Vergangenheit hatten wir mal Formen des Eichens, nämlich den Goldstandard, dass man Geld eben mit Gold hinterlegt hat. Das war schon mal eine sehr gute Eichmöglichkeit, hat aber eben dann nicht funktioniert. Dadurch, dass ich beim Bitcoin alles berechnen kann, bis ins Jahr 2140, bis der letzte Bitcoin gemeint sein wird, alle 10 Minuten neuer Block, alle 10 Minuten kommen 3 und noch ein paar zerquetschte Bitcoin mittlerweile dazu, nur noch, kann man eben andere Dinge, Finanzwerte oder auch unser Geld, eben am Bitcoin eichen, weil wir hier eine absolute mathematische Parameter oder Metrik haben. Und vielleicht ist es in der Zukunft so, dass eben unser Geldwesen am Bitcoin geeicht werden könnte. Auch das kann ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen. Und das sind eben für mich Argumente, warum ich sage, aus strategischer Sicht macht es eben ganz, ganz viel Sinn, auch in Kryptowährungen, allen voran den Bitcoin als digitales Gold, als Wertaufbewahrungsmedium zu investieren.
So, wir haben jetzt vielleicht einige Skeptiker mal ein bisschen eher überzeugen können, wobei hier gibt's nicht so viele. Bevor ich jetzt, Uli, dich frage, ja, wie schafft man den einfachen Zugang dafür? Und dann darfst Bison einmal hier vor die Kamera huschen. Eine letzte Frage noch an dich. Du hast nämlich gerade gesagt, so Papier-Bitcoin. Sind die neuen Spot-ETFs für dich auch Papier-Bitcoin? Oder sagst du, ja, aber die sind ja zumindest mit richtigen Bitcoins hinterlegt. Man kann nachvollziehen, dass die Bitcoins da sind. Und die helfen einfach, die Tür aufzumachen, dass der Bitcoin in Gegenden vorstoßen kann, die davor einfach nicht greifbar waren für Bitcoin. Vermögensverwalter, Pensionskassen konnten halt nicht sagen, ich habe hier meine Wallet und wenn jetzt einer tot umfällt und einen Zugangsschlüssel vergessen hat, da ist das Zeug weg. Mit ETFs kann man es einfach in bestehende Strukturen einbinden. Also 10 ETFs zu Papier-ETF für dich oder Papier-Bitcoin oder lässt du denen nochmal so die Daseinsberechtigung?
Genau, muss man einfach ganz klar differenzieren. Sind es Future-ETFs? Dann sind sie ganz klar Papier-Bitcoin, sind Spot-ETFs wie die neuen von BlackRock oder von Eck oder Fidelity oder Templeton, sind es ganz klar eben physisch hinterlegte Bitcoin, die werden ja auch geauditet, die liegen ja auch bei Custodians, wie beispielsweise Coinbase oder anderen, von Eck, die selber eben verwalten oder Fidelity beispielsweise, diese Bitcoins sind ja physisch da und deswegen fallen die unter mich schon als in eine andere Kategorie, natürlich nicht mit der Sicherheit oder mit dem Gedanken, den Satoshi Nakamoto eben hatte, not your keys, not your coins, weil ich vertraue natürlich meine Keys einer Drittinstanz oder einer Zweitinstanz zumindest an, nämlich einem Proxy Leverager, also jemand, der die Keys für mich eben verwaltet. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Nur damit haben ja Pensionskassen, Family Offices, Vorgesellschaften kein Problem, weil die vertrauen ja ihre Wertpapiere auch einem Dritten an oder einer Verwahrstelle. Und wenn ich bei Bison handle, dann vertraue ich das Ganze ja auch eben Blocksnox an, beziehungsweise Bison an, eben als sichere Verwahrstelle, wo auch geauditet wird, also wo eben auch ein Treuhänder drüber schaut, ist das auch alles da und stimmen eben die Positionen mit den Kundenpositionen zusammen, damit eben sowas wie bei FTX oder ähnlich oder die ganzen Skandale, die wir in der Vergangenheit hatten, eben nicht passiert. Das waren ja physische Bitcoin, aber trotzdem waren sie halt nicht da. Oder Mt. Gox, wie oft haben wir jetzt das Thema, wann zahlt Mt. Gox endlich aus? Also diese ganzen Skandale der Vergangenheit, die hat der Bitcoin alle überlebt und daraus hat man auch gelernt oder sollte jeder gelernt haben, dass man eben heute seine Bitcoin-Transaktionen oder die Verwaltung über solide Anbieter eben gestaltet.
Du hast schon gesagt, sagt Vertrauen. Und Vertrauen, wenn das Vertrauen in Fiat-Währung verloren geht, kann man Bitcoin als vertrauenswürdige vielleicht ansehen. Da kommt es halt darauf an, traue ich mir das zu, selber zu verwalten, be your own bank, ja, wenn ich die eigene Bank bin, da kann ich halt nirgends anrufen und sagen, oh, ich habe mein Passwort vergessen und meine PIN können dir zurücksetzen. Nein, ich muss halt selber dafür sorgen, dass ich meine Wallet, das ist kein Hexenwerk, aber es ist Arbeit, sicher aufsetze. Und ich muss auch bedenken, wenn ich einfach mal hier umfalle und nicht mehr ein Wort von mir geben kann, können meine Hinterbliebenen mit dem Stück Hardware was anfangen. Und das war einer der Gründe, warum Bison, denke ich mal, auch ins Leben gerufen wurde. Einmal einen leichteren Zugang zum Markt, weil ich habe 2017 meine ersten Coins gekauft. Ich war seit 2001 an der Börse beschäftigt. Ich habe 4 Anläufe gebraucht, um eine Kryptowährung zu kaufen, weil die Handelsplattform, wenn man sie so bezeichnen darf, doch schon recht komplex war. Und ich dachte immer, so stumm bin ich doch gar nicht. Aber es war ja auch so einer der Gründe, was er gesagt hat, es muss einfach sein und es muss vertrauenswürdig sein. 160 Jahre Börse Stuttgart steht da im Hintergrund, dass man auch sagt, ich vertraue der Gesellschaft, die dann meine Coins für mich verwahrt. Waren das so die ersten Schritte, warum er sich dafür entschieden hat?
Die Verwahrung ist ja mit Abstand das Komplizierteste an der ganzen Thematik Bitcoin oder Kryptowährung. Und wenn ich mir anschaue, wenn ich das wirklich sicher verwahren möchte, was ich eigentlich aufsetzen muss, das war, glaube ich, eine der größten Probleme früher, die Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen hatten. Und deswegen haben wir gesagt, ja genau, das müssen wir lösen. Deswegen haben wir Bison als Plattform für den einfachen Zugang für Kryptowährungen geschaffen. Ich war 2014 zum ersten Mal mit Kryptowährung, also mit Bitcoin in Kontakt gekommen und habe mich dann sehr mit der Thematik beschäftigt. Ich finde das faszinierend. Ich finde auch alles, was der Markus gesagt hat, diese nicht staatliche Möglichkeit, Assets hin und her zu schicken und von keinem sich kontrollieren zu lassen, fand ich damals total spannend. Und ich war dann auch auf vielen Bitcoin-Konferenzen schon vor 2017 und habe mit den Leuten gesprochen und die haben mich dann immer gefragt, was ist aus deiner Sicht das größte Problem von Bitcoin, und wollten dann immer auf so technische Faktoren wie Skalierung oder was weiß ich was raus. Und die waren dann immer relativ schockiert, als ich denen gesagt habe, das größte Problem an Bitcoin ist, dass sich keine Sau dafür interessiert. Und das ist das größte Problem von Bitcoin damals gewesen, weil ich einfach so hohe technische Hürden habe, wie setze ich eine Wallet auf. Damals gab es ja auch jetzt noch nicht Anbieter wie Ledger, die dann diese Selbstverwaltung auch einfacher gemacht hätten. Und es gab vor allem, und das hat der Markus jetzt schon mehrfach angesprochen, es gab viele Anbieter, wo ich Kryptos kaufen konnte, aber es gab keine seriösen Anbieter oder wenig seriöse Anbieter,
auch seriös für mich,
ne? Wo ich das dann kaufen und verwahren und hätte liegen lassen können. Das war einer der Hauptgründe zu sagen, wir brauchen eine seriöse Plattform für den Handel, Kauf, Verkauf und aber auch die Verwahrung von Kryptowährungen. Und das ist genau das, was die Kunden bei uns bekommen. Aber jeder Kunde hat bei uns die Möglichkeit, sich die Kryptowährungen, die ihm gehören, die treuhänderisch von unserer Verwahrgesellschaft für ihn verwahrt werden, auch selbst auszahlen zu lassen auf sein eigenes Wallet. Das kann jederzeit, jede Sekunde gemacht werden. Da werden dann bestimmte Prozesse Bereich Geldwäsche durchlaufen, weil wir ein reguliertes Finanzinstitut sind. Aber jeder hat die Möglichkeit, das sofort sozusagen zu beantragen. Und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis er dann die Kryptowährungen auch verfügbar hat. Aber ich finde es, um jetzt mal ein bisschen mehr Diskussion und oder auch eure Meinung reinzukriegen, ich finde diesen Spruch, not your keys, not your coins, ich verstehe den, aber ich finde den ziemlich schwachsinnig, wenn ich ehrlich bin. Ja, aus einem ganz simplen Grund. Dann mach doch not your keys, not your coins. Dann hab's doch auf deinem Ledger. Dann hab doch nur Zugang. Und dann fällst du von der Bühne runter und brichst dir das Genick und dann ist aus. Und dann liegen da 500.000 Euro oder mehr in Bitcoin oder anderen Währungen. Und jetzt, wer hat was davon? Wer von den Nachlassberechtigten kommt daran? Niemand, weil es ja not your keys, not your coins. Also was machst du dann? Dann fängst du an, dir Prozesse zu überlegen, wie du andere involvierst, dass man dann da rankommt. Aber spätestens dann habe ich ja dieses, ich muss keinem vertrauen. Und selbst wenn es der Notar sein sollte, ist das so ein korrupten Notar? Keine Ahnung, kann es ja auch geben, weiß ich nicht. Aber dieser Spruch, dass ich niemandem vertrauen muss, das finde ich das passt. Also ihr könnt es mir gerne erklären, wenn ihr es anders seht, aber ich sehe es so nicht.
Ich habe auch noch machen, wie ich es mache, aber mache zu Ende kannst du.
Nee, mein Punkt ist nur, dass ja dann immer viele kommen mit, ja, dann muss ich dem Institut vertrauen, dann muss ich dem und dem vertrauen.
Du musst Prüfervertrauen,
du musst ja auch immer irgendeinem vertrauen. Wenn unsere Gesellschaft anfängt zu sagen, ich muss keinem mehr vertrauen, dann ist das Erste, was ich mir kaufe, kein Bitcoin, sondern eine Waffe. Ja? Ernsthaft?
Sprache.
Sorry, und jetzt also mal
vielleicht
reingeworfen.
Vielleicht für mich, ich habe einen Teil von meinen Bitcoins immer zum Beispiel auch bei Bison liegen. Ich muss zugeben, ich gehe zum Teil auch fremd, weil ich nicht, aber ein anderes Thema, aber ich habe einen Teil wirklich dort liegen, wo ich sage, wenn ich schnell agiere, Entschuldigung, ich bin halt einfach auch ehrlich, wenn ich schnell agieren möchte, möchte ich einen Parkplatz haben, wo ich weiß, ich habe meine Bitcoins dort gelassen und wenn ich mich wieder einlogge, möchte ich sicher sein, sie sind immer noch da. Und ich habe halt einfach ein starkes Vertrauen, weil ich stark das Team kenne und auch ein bisschen mit den Prozessen vertraut bin. Deswegen ist dort einmal was. Zum anderen habe ich einen großen Teil auch auf eigenen Ledger liegen, auf eigenen, ich sag jetzt, ja, ich habe einen Ledger, ich gebe es zu. Aber ich spiele auch einmal im Jahr mit meiner Frau ein lustiges Rollenspiel, Schatz, ich bin tot. Das klingt jetzt ziemlich hart, aber ich finde, ich bin halt bei uns fürs Geld zuständig, so ein bisschen für die Verwaltung. Wir diskutieren mal gemeinsam, was machen wir damit. Und dann darf sie sich halt genau mal damit auseinandersetzen, wie kommt sie an das ganze Zeug ran. Ja, meine Frau vertraue ich. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Ich habe irgendwelche E-Mail-Systeme, wo ich ein Fünftel meines Seeds hinterlege und wenn ich mich einen Monat lang nicht eingeloggt habe, schickt das Ding irgendwo eine Mail und von anders kommt nochmal eine Mail und nochmal, da puzzelt es irgendwo zusammen. Da vertraue ich halt drauf, dass diese Systeme untereinander sich nicht kennen. Also ja, ich brauche irgendwo ein Vertrauen, wo ich das Ganze hinterlege. Die Seeds sind auch nicht nur bei mir hinterlegt, sondern auch extern bei anderen Personen, denen ich auch vertrauen muss, weil wenn mir die Bude abbrennt und ich habe das Ding bei mir, also ich bin bei dir, ohne Vertrauen kommt man nicht aus. Es geht sonst nicht, wenn man sich absichern möchte. Da gebe ich dir absolut recht.
Das Schöne aus deiner Ausführung, was ich jetzt aber mitgenommen habe, zumindest zu Teilen vertraust du uns so viel wie deiner Frau.
Ach scheiße, das Ganze, oh, ich habe scheiße gesagt. Das Ganze wird noch aufgezeichnet. Schatz, ich liebe dich. Hallo. Markus, Vertrauen. Wem vertraust du, dass die Wiederherstellung, falls es wirklich, man muss einfach drüber reden. Ich meine, wenn du nicht mehr darauf zugreifen kannst, dass das Ding nicht einfach wieder ein paar Bitcoins, die erstmal nicht verfügbar sind und erstmal gelockt sind, weil keiner drankommt. Wem vertraust du, um da irgendwie wieder ranzukommen?
Ja, also bei mir muss ich auch sagen, ich habe früher da auch anders drüber gedacht. Ich glaube, man denkt einfach um, wenn man kleine Kinder hat. Also wenn man mal Kinder hat, dann denkt man jetzt ganz anders wie so ein Bitcoin-Freak, wo noch jung ist, vielleicht noch Student ist, wo der mich angreift und sagt, ja nee, not your keys, not your coins. Das ist das einzig Wahre. Das Wichtigste ist, Sie persönlich müssen sich damit wohlfühlen. Das heißt, wenn Sie sich wohlfühlen, dass Sie Ihre Privacy, also Ihre Recovery Seeds selber verwahren, vielleicht noch auf eine Stahlplatte stanzen lassen, die Stahlplatte wieder im Schließfach verwahren, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Nur irgendjemand müssen Sie sich ja vorzeitig anvertrauen, zu sagen, was muss der tun, um das Ganze dann eben zurückzubekommen. Und ich habe das auch mit meiner Frau gemacht, aber Die ist jetzt Personal Trainerin, Kosmetikerin, die interessiert sich 0,0 für diese Dinge. Deswegen ist bei mir auch so, man kann sagen, drei wesentliche Kryptopositionen. Das ist einmal der Bitcoin, die zweite ist Ethereum, dann noch eine dritte. Also ich bin ein Hodler, ich mache damit nichts, die liegen rum. Bei Ethereum bin ich ein Staker, ich mache damit nichts, die liegen rum. Und bei der dritten Position, da mache ich auch nichts, da gibt's Airdrops jede Woche. Also das heißt, das muss man eben strukturieren und das, was der Uli gesagt hat, man kann ja noch eine Sicherheitsstufe einbauen, wenn man einem Notar nicht vertraut, dass man eben beim Notar hinterlegt, es gibt ein Schließfach und in diesem Schließfach liegt dann der Recovery Seed. Selbst wenn der Notar diesen Brief öffnet, also betrügerischer Notar, dann sieht er nicht gleich den Recovery Seed, also den Wiederherstellungscode, den Backup-Code, wie immer man das nennen möchte, für die Kryptowährungen, sondern da ist dann ein Hinweis, bei der Sparkasse Stuttgart liegt irgendwas, da liegt der Seed. Und dann liegt der da im Schließfach und dann kann man ja noch eine Ablaufbeschreibung geben, wie man das machen kann. Aber ich gebe dem Uli auch vollkommen recht, weil ich komme ja auch aus dem Bankenbereich, habe lange Jahre bei Banken in Liechtenstein, Österreich, der Schweiz gearbeitet. Und vor einigen Jahren war es mal so, da haben sehr, sehr viele in Kryptowährungen investiert über Plastikkarten, also Paper Wallets, der Private Key und der Public Key auf so einer Plastikkarte. Da gibt es auch einige Anbieter, die heute noch vertreiben mit zwei QR-Codes. Da ist es ganz einfach, diese Bitcoin zu kaufen. Man macht eine Überweisung oder man zahlt Bargeld sogar ein und hat dann diese Plastikkarte. Da ist mein Bitcoin drauf, den legt man ins Schließfach. Und jetzt kommen auf einmal diese Leute auf mich zu und sagen, Herr Miller, jetzt ist ja der Bitcoin super gestiegen, ich möchte mal ein paar verkaufen. Kann ich mit der Karte jetzt zur Bank gehen oder zu Bison gehen? Wie bekomme ich denn die Bitcoin überhaupt runter? Und dann muss man denen sagen, nein, Sie müssen jetzt eine Wallet aufmachen und dann müssen Sie den Private Key importieren. indem sie den QR-Code scannen. Also in späterer Folge kommt dann ein unheimlich komplexer Vorgang. Das heißt, was am Anfang häufig sehr einfach ist, ist in späterer Folge dann sehr schwierig. Und gleich ist es auch mit Kryptobörsen. Wenn dann jemand sagt, ich will kein KYC, also KYC nochmal zur Erklärung, Know Your Customer, einfach Legitimation, dass man sich mit Ausweis legitimiert. Ich habe auch viele solche Anfragen. Die haben vor vielen Jahren bei Binance, bei OKX, bei KuCoin, bei irgendwelchen asiatischen Kryptobörsen Bitcoin gekauft, Kryptowährungen gekauft, ohne KYC. Die haben sich auch bislang nie legitimiert. Aber jetzt das Geld da wegzuübertragen, geht gar nicht, weil die keine Fiat-Schnittstelle haben. Also man kann da keine Euro-Bankkonto, IBAN-Überweisung machen. Also muss man die Kryptowährungen übertragen, beispielsweise zu Bison oder zu anderen regulierten Kryptobörsen, wo man eine Fiat-Schnittstelle hat. Und da macht's dann bumm und das Konto ist gesperrt. Weil die kommen natürlich und sagen, Moment mal, wir sind reguliert, Mittelherkunftsnachweis. Wo kommt das ganze Zeug her? Und es gibt unglaubliche Probleme. Man muss nur mal bei Trustpilot mal schauen, wie viel regulierte Kryptobörsen da unheimlich schlecht teilweise bewertet wurden. Genauso mit solchen Dingen, wo man denkt, oh Gott, sind das Betrüger, die zahlen das Geld nicht aus. Nein, das sind immer Anleger, die dann total frustriert sind, die eben diese grauen Bitcoin haben und die jetzt weiß bekommen müssen. Und das wird immer schwieriger. Wir haben jetzt in Kürze dann eine MiCA-Verordnung, also regulatorische Verordnungen. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie auch seit vielen Jahren Ihre Coins auf dem Ledger oder Ähnliches haben und auch die gut gesichert haben, schauen Sie mal, dass Sie die Kryptowährungen oder überlegen Sie sich mal, ob es nicht Sinn macht, diese Kryptowährungen jetzt zu übertragen, beispielsweise zu Bison, um eben die mal zu legitimieren, ihren Eigentumsnachweis zu dokumentieren, rechtlich und auch steuerrechtlich in späterer Folge. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Und meine Prognose ist ja die, wir werden in Zukunft drei Arten von Bitcoin sehen. Also der Bitcoin wird immer der gleiche sein, aber es wird weiße Bitcoin geben, es wird graue Bitcoin geben, es wird schwarze Bitcoin geben. Weiße Bitcoin sind KYC-Bitcoin, also die, wo Sie Ihre Wallet mit Ihrem Namen legitimiert haben. Das sind weiße Bitcoin. Und nur weiße Bitcoin werden in Zukunft relevant sein. Die grauen Bitcoin, das sind Non-KYC-Bitcoin, also die noch nicht eben der Dokumentationspflicht, die Verifikation durchlaufen haben. Die werden Sie früher oder später machen müssen, weil ansonsten werden Sie mit diesen Bitcoin nichts mehr anfangen können. Und die dritte, die schwarzen Bitcoin, das sind natürlich Bitcoin, kontaminierte Bitcoin, also aus illegalen Geschäften, Erpressung, Drogen und so weiter. Und diese schwarzen Bitcoin, die werden auch einige in Zukunft weiß werden. Und wir haben ein tolles Beispiel aktuell in Sachsen. Sachsen hat also das Bundesland Sachsen hat 50.000 Bitcoin beschlagnahmt aus einem großen Betrugsfall aus dem Jahr 2011, 2012. Da waren das ein paar 1.000 Euro oder ein paar wenige 100.000 Euro. Das ist jetzt eine gigantische Summe, 50.000 Bitcoin. Die sind natürlich schwarz gewesen. 50.000
Euro in Bitcoin?
Nein, 50.000 Stück. Okay. 50.000 Stück Bitcoin. Also wenn man jetzt sieht, MicroStrategy oder BlackRock, die sind jetzt mal nach langem Hin und Her mal über 100.000 gekommen. Sachsen hat 50.000 Bitcoin. Und die werden eben jetzt regulatorisch, rechtlich entkontaminiert, sodass das Land Sachsen, die eben in ihrem Haushalt entweder bilanzieren oder eben dann in den Markt geben, dass sie wieder weiß sind. Und meine Prognose ist auch die ganzen schwarzen Bitcoin, die noch in Umlauf sind, aus betrügerischen Geschäften, die werden sie in Zukunft eben die Notenbanken krallen, Regierungen krallen, indem sie eben diese Legitimationsdinge an sich reißen werden. Das ist auch ein Aspekt, dem heute sich viele noch gar nicht so bewusst sind. Also man muss sich auch über die Kryptowährungen kümmern, vor allem auch aus technologischer Natur. Wenn man jetzt irgend so eine Uralt-Wallet hat, und die will man in 10 Jahren auch noch haben, dann kann es ja sein, dass inzwischen sich die Standards der Wallet massiv verbessern müssen, damit eben nicht irgendjemand kommt mit dem Quantencomputer und diese Wallet, ja, hacken ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber diese Wallet eben an sich reißen kann. Also auch hier, ich meine, Uli, du kannst das natürlich noch viel besser dann erläutern. Ihr müsst ja auch die Technologie eurer Wallet-Verwaltung bei Blocknox fortlaufend adaptieren, damit das up-to-date ist. Deswegen ist es ganz gefährlich, irgendwo mal eine Wallet gemacht zu haben und die dann 20 Jahre vergessen haben. Die Bitcoins sind dann wahrscheinlich ins Unermessliche gestiegen. Aber ob das alles noch dann sicher ist auf dieser self-hosted Wallet, also not your keys, not your coins. Man hat zwar die Keys, aber ob das dann auch aus technologischen Aspekten sicher ist, das wage ich mal zu bezweifeln.
Vielleicht ganz kurz, diese Bitcoins aus Sachsen kamen, glaube ich, von Movie2K, also den Betreiber von illegalen Videoplattformen, die einfach das Geld irgendwo zwischenparken wollten. Die fanden damals ganz Bitcoin ganz interessant. Ich habe nachher so einen kleinen Würfel, denn ich, der hat sich gerade jemand gemeldet, einfach in einen Kopf schmeißen würde. Augenblick, dann machen wir es gleich. Moment. Kleinen Augenblick. Wir wollen doch Ihre Frage auch hören. Moment mal. Ich versuche mal, ob ich... 1, 2, 3... Bleibt einfach. Ich würde es einfach zuwerfen. Und wenn sie fallen, das ist auch nicht schlimm. Da ist das. So, jetzt.
Was soll ich jetzt sagen?
Reinsprechen.
Ach so, hallo. Die Sache mit dem AirDrop einmal pro Woche. Welcher Coin ist
das? Ja, also da ist es so, das sage ich auch immer in allen Interviews und Videos, das möchte ich nicht sagen, weil das ist natürlich ein Coin mit einer deutlich geringen Marktkapitalisierung wie Bitcoin und Ethereum. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Bitcoin und Ethereum, dann ist das erstens keine Überraschung. Zweitens, da mache ich überhaupt nichts mit Thema Marktmanipulation oder irgendwelche Dinge. Aber bei diesem Coin möchte ich es einfach nicht sagen. Ist aber ein Token, kein Coin. So viel kann ich sagen.
Okay, bevor wir jetzt mal ganz kurz an Uli das Thema Verwahrung, Sicherheit.
Wir können ja mehr Fragen zulassen. Ja,
also wir würden jetzt noch ein bisschen, wir würden auf jeden Fall, ich lasse nachher viel Zeit für Fragen, weil ich glaube, das ist sehr interessant. Da haben sich schon wieder die Ersten gemeldet. Ich würde nachher, oder vielleicht Steffi, würdest du unsere Würfelqueen sein. Bevor wir dazu kommen, aber noch eine kleine Frage. Regulatorik. Wenn man schon hört, was der Markus da alles für Sachen an die Wand wirft. Man muss ja eins sagen, jemand, der so ein Hardcore-Satoshi Nakamoto-Verfechter ist, der sagt, boah, die ganze Regulatorik ist ganz negativ. Andererseits kann man sagen, ja, aber nur durch die Regulatorik gibt es jetzt Bitcoin-ETFs, dadurch werden auch größere Märkte erschlossen, dadurch wird die Gesellschaft eher offen für das Produkt. Du kannst ja Bitcoiner sein, aber wenn du so alleine bist, dann wird der Bitcoin-Preis halt niemals steigen. Und wenn du Bitcoin besitzt, wenn du Bitcoin toll findest, kannst du machen. Ich gebe es zu, ich habe Bitcoin, weil ich mir erhoffe, gegenüber dem Euro einen Kurszugewinn zu haben. Aber Regulatorik, Licht und Schatten, ein Schattenteil, hast du gesagt, klar, wenn ich halt irgendwo was hinschicke, kann es halt sein, dass es dort Palim Palim macht und ich erstmal beweisen muss, dass das Geld eben nicht von irgendwelchen illegalen Transaktionen gekommen ist. Das macht es erstmal anstrengend. Andererseits macht es auch Unternehmen das Ganze relativ anstrengend und vor allem Unternehmen, die sich an diese Regulatorik halten müssen, die brauchen Personal, von denen weiß man nicht mal, dass man solches Personal in solche Jobbeschreibungen braucht, irgendwo in der freien Welt, aber die habt ihr nun mal halt auch. Also wie ist das Thema Regulatorik für dich, für euch als Bison? Einerseits natürlich ein Vorteil, weil das macht uns als Bison eine Art Ritterschlag, aber auch einen großen Nachteil.
Der Ritchie ist immer lustig. Der stellt immer eine Frage und beantwortet die Hälfte dann schon wieder.
Oder nicht.
Ja, oder nicht, doch. Also zwei Punkte zur Regulatorik. Regulatorik ist der Hauptgrund, warum Krypto massenmarkttauglich geworden ist und weiter wachsen wird. Das werden Sie jetzt auch sehen. Krypto ist in verschiedenen Wellen bisher, also jetzt nehmen wir mal Krypto allgemein, aber Bitcoin insbesondere zähle ich damit rein, ist über die letzten Jahre, über die letzten 10 oder 15 Jahre ja immer in so Wellen verlaufen, aber mit einer klaren Tendenz nach oben. Alle Wellen in der Vergangenheit waren Retail, also aus der Privatanlegersicht getrieben. Das waren keine institutionellen Investoren, die in diese Assetklasse rein investiert haben. Diese Welle, die wir jetzt gerade sehen, diesen starken Anstieg im Krypto-Universum, insbesondere im Bitcoin, ist hauptsächlich institutionell getrieben. Das heißt, das sind Finanzdienstleister, große Firmen, die zum einen diese Produkte anbieten. Viele institutionelle Investoren konnten bisher überhaupt nicht in die Assetklasse Bitcoin investieren, weil sie Firmenpolicies haben, die ihnen verbieten, in das eigentliche Underlying zu gehen. Sie wollten aber in Kryptowährungen Bitcoin investieren als Diversifikation ihres Portfolios. Das geht aber nur über Wertpapiere. Also hat BlackRock, VanEck, du hast sie vorher genannt, jede Menge von großen Asset-Managern haben sich hingesetzt und haben gesagt, wir möchten einen regulierten Bitcoin-ETF schaffen. Das ist in den USA ein Riesenthema gewesen, weil die SEC, die Aufsichtsbehörde dort, die ganze Zeit im Zwist war, können sie dagegen vorgehen, können sie das zulassen, können sie das nicht zulassen, was sind die Voraussetzungen, dieses Wertpapier zu schaffen. Und dann ist es ja jetzt im Januar der Fall gewesen, dass es endlich dann kam. Und was hat man gesehen? Der Kurs ging signifikant nach der Einführung dieses Bitcoin-ETFs nach oben, weil hauptsächlich institutionelle Investoren, also Finanzdienstleister,
sich Krypto und Bitcoin in ihre Portfolien gelegt haben über diese Asset-Klasse. Und das ist total wichtig, diese Regulatorik zu haben, denn ein institutioneller Investor denkt ganz anders. Der denkt nicht, kriege ich meine Bitcoin innerhalb von 10 Minuten dann ausbezahlt. Es ist ihm alles komplett egal. Dem geht es um eine Sache, sind die Dinger noch da und ist es sicher, in was ich da investiere und verliere ich nicht meinen Job und gehe ins Gefängnis, wenn ich diese Asset-Klasse einführe. Das sind so die Grundüberlegungen. Und wenn ich das geschaffen habe, die Privatanleger haben sehr viel Geld, institutionelle Firmen haben noch viel, viel, viel mehr Geld, das sie verfügbar machen können. Und deswegen sehen wir jetzt über die Regulatorik klare Regeln. Europa hat eine Pole Position, während überall in anderen Ecken auf der Welt, insbesondere in Amerika, darüber gestritten wird, wie man mit Krypto- und Bitcoin-Regulierung umzugehen hat, haben wir hier den Vorteil, dass wir eine europäische Richtlinie haben, MiCA, du hast sie gerade vorher schon angesprochen. Das bedeutet für alle, ich habe Richtlinien, ich habe Vorgaben, wie ich mich in dem Bereich zu verhalten habe und welche Lizenzen ich beantragen muss, welche Prozesse ich haben muss, um die Lizenz überhaupt zu bekommen. Und das führt einfach dazu, dass viele institutionelle Anleger in diesen Bereich reingehen werden. Das führt auch dazu, dass Geld von anderswo auf der Welt nach Europa kommen wird, während sonst in anderen Wirtschaftsbereichen wir überall hier genau das Gegenteil sehen, dass nämlich hier im Technologiebereich, hier wird irgendwas entwickelt und dann geht es irgendwo nach Asien. Ja, das ist in dem Fall jetzt mal andersrum. In dem Kryptobereich ist Europa wirklich führend, was die Regulatorik betrifft und dementsprechend auch aufstrebend. Ja. So, das Problem an der ganzen Sache ist, die Regulatorik macht es für uns als Finanzdienstleister nicht unbedingt einfacher. Ich habe ganz viele Prozesse einzuhalten. Diese Prozesse sind zum Teil auch mit sehr viel manuellem oder mit Menschen verbunden. Ja, das kann nicht alles automatisiert sein. Das heißt, ich habe einfach viel höhere Kosten. Und wenn es jetzt andere Wettbewerber gibt, wie so eine, keine Ahnung, so eine Binance, die dann irgendwo verurteilt wird, weil sie sich nicht an Prozesse halten, dann können die natürlich Dinge darstellen mit viel weniger Kosten, als was ich das habe. Die können sich auch schneller entwickeln, würden wir aber trotzdem nie machen, weil das ist nicht der langfristige Fokus von der Börse Stuttgart. Wir wollen ein reguliertes, solides Produkt für die nächsten 160 Jahre am liebsten, ja, so lange gibt es uns ja schon, hinstellen und deswegen Regulatorik aus meiner Sicht absoluter wichtigster Punkt für die ganze Kryptoindustrie.
Ich glaube, Bison hat ja so einen regulatorischen Overkill, weil ihr eben zu einer Börsenorganisation gehört. Es gibt noch strengere Regeln, als es andere Unternehmen haben, die nur Krypto machen. Das muss man auch noch dazu sagen, glaube ich.
Ja, ja. Ich habe jetzt gerade einen der komischen Wettbewerber genannt, die ja alle paar Monate sich eine andere Jurisdiktion aussuchen, um dann ihr Geschäft zu betreiben. Und deswegen, also würden wir nicht tun.
Andere nennt's, gehen wir jetzt lieber wieder zum Würfel. Ich würde sagen, wenn es jetzt Fragen aus dem Publikum gibt, dann nutzen wir die einfach mal. Wir nutzen diesen schönen Würfel. Wir haben sogar jemanden, der dahin trägt. Da muss ich nicht so stümperhaftes Zeug in die Gegend werfen. Feel free.
Ich frage mich, wenn der Bitcoin wirklich so preislich, sage ich mal, sich weiterentwickelt, sechsstellig, was weiß ich, dann rede ich irgendwann mal von 0,00025 Bitcoins und bin super froh. Muss man da nicht eine andere Metrik dann einführen?
Also genau.
Weil sonst kommen Fehler rein.
Wenn man, gibt es zum Glück schon. Genau, also der Kurs des Bitcoin kann auf 1 Million Dollar steigen oder 1 Million Euro. Nimm mal 1 Million Euro, dann ist ein Satoshi 1 Cent. Und was brauchen Sie da, eine andere Metrik? Also wir haben ja keine Mikrotransaktionen, Sie überweisen ja momentan auch nicht, wenn Sie was kaufen, 55,67 Cent, überweisen Sie schon, aber das Cent als Metrik, einen halben Cent, überweisen Sie einen halben Cent momentan irgendwo hin, kommt im IBAN-System auch nicht vor. Also diese Metrik ist vollkommen ausreichend. Und zwar auf lange Sicht, da kann der Bitcoin auf 10 Millionen pro Stück steigen. Überhaupt kein Problem.
Es gibt ein Hundertmillionstel Bitcoin, so ist das System momentan ausgelegt. Und die Aufteilung haben wir. Aber in Bison muss man dann über Satoshis rechnen. Ja, aber ich glaube, wenn wir diesen Luxusproblem haben, dass wir diese Preise haben, da wird wahrscheinlich auch Bison irgendwann das Interface umstellen von einem Bitcoin, dass man nicht 0,000, jetzt verzählt nochmal von vorne 000, dann wird wahrscheinlich auch das System umstellen. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen. Aber ich glaube, so, also schätze ich euch so clever. Also, dann machen wir gar keine Sorgen.
Wenn wir das Problem haben. Technisch kriegen wir das hin. Ich finde die Frage trotzdem deswegen spannend, weil eigentlich anschließend an die Frage ja, man sich Gedanken machen kann, wann wird denn der Switch sein, dass nicht mehr in Euro, sondern in Bitcoin bezahlt wird? Und das ist eine andere spannende Frage. Und dann kommen dann auch die ganzen technischen Protokolle wie Lightning und der Übertrag von Bitcoin von einer Wallet in die andere auf einmal auf den Tisch. Aber technologisch sehe ich da jetzt keine großen Herausforderungen.
So, wo ist der Würfel? Ich sehe da hinten. Ah, perfekt.
Also Sie sagten gerade, dass der Kurs stieg, als die ETFs in den USA, die Spot-ETFs auf den Markt kamen. Meines Wissens nach haben die Market Maker schon viel früher vor dem Kursanstieg die ganzen Bitcoins gekauft, sodass der Kursanstieg gar nichts damit zu tun hat.
Also es gab Gerüchte, dass ich vor allem BlackRock davor schon eingedeckt haben könnte. Aber es ist immer schwierig, das nachzuvollziehen. Hätte. Man kann aber sagen, kurz nachdem der ETF rausgekommen ist, ist erstmal der Bitcoin-Preis abgestürzt. Seldom News sieht man halt immer wieder. Und natürlich auch, was vielleicht viele, die gedacht haben, Bitcoin-ETF kommt, alle kaufen Bitcoins und der ETF schießt den Markt durch die Decke. Die haben halt einfach Grayscale aus der Rechnung rausgelassen. Bei Grayscale konnte man letztes Jahr den Bitcoin mit einem extremen Discount, einem extremen Abschlag kaufen. Und viele haben einfach diesen Abschlag jetzt genutzt. Und nachdem dieser Grayscale Trust in einen ETF umgewandelt wurde, wurden dann extreme Abflüsse beim Grayscale-ETF gesehen. Ob jetzt natürlich davor wirklich sich die Vermögenswalter davor schon eingedeckt hatten oder danach, sorry, also hat bei dir BlackRock angerufen, haben Sie gestanden?
Nee, aber über die ETF-Strukturen geht das ja gar nicht. Also Sie müssen ja da die Fundings bekannt geben. Ja. Also das Seed-Kapital, mit dem Sie die ETFs fanden. So funktioniert ja ein ETF. Und dass jetzt hier sich einige Spekulanten positioniert haben, ist schon klar. Aber die wurden dann auch wieder, glaube ich, sehr, sehr schnell aus den Märkten gespült. Und das sind ja immer diese Marktbereinigungen, wo ich finde, die tun auch sehr, sehr gut. Weil gerade in diesen Zeiten, wo immer der Bitcoin massiv zusammenbricht oder auch Kryptowährungen, da gehen immer viele Bitcoin von sehr schwachen spekulativen Händen über zu Hodlern, also zu langfristig orientierten Investoren. Deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Entwicklung. Und das andere hat der Ritchie schon gesagt, wir haben einen Sondereffekt. Wenn in der Vergangenheit ein Gold-ETF herausgekommen ist, dann gab es ja nicht schon ein Gold-ETF, wo dann das Gold verkauft hat, sondern es waren eben neue ETF-Produkte. Und wir hatten jetzt eben die Besonderheit, dass wir diesen GBTC, also den Grayscale Bitcoin Trust hatten, mit 600.000 Bitcoin, ein gigantisches Volumen, zu einer Fee, zu einer Vermögensverwaltungsfee von 1,5%. Und jetzt sind die neuen gekommen, teilweise mit Kampfkonditionen, bis das Seed-Kapital voll war, 20 Millionen zu 0% oder 0,21 und 0,22%. Und es ist ja vollkommen klar, wenn ich das identische Invest kaufen möchte und der eine verlangt 1,5% und der andere 0,26%, ja, dann verkaufe ich den da raus. Und es gibt dann noch eine steuerliche Komponente, dass man in den USA dann einen Monat hat warten müssen. Dann hat man das alles verkauft und ist dann erst einen Monat später in die neuen Produkte reingegangen. Nur dieser Effekt von GBTC, also vom Grayscale Bitcoin Trust ETF, was er ja jetzt ist, der ist endlich. Der heißt, dieser ETF verliert nach wie vor jede Woche an Volumen. Aber ich finde das super. Ich finde es vor allem super gesund, weil wir hatten ja in der Bitcoin im Space, im Finanzspace, ein gigantisches Klumpenrisiko bislang. Wir hatten nur Grayscale mit diesem riesen Ding. Und das Ding war kurz vorm Kollabieren. Warum wird ein Finanzprodukt mit 40% Abschlag gehandelt? Warum wird eine Anleihe mit 40% Abschlag gehandelt? Weil man anstatt der Emittent fällt aus. Also wenn der Kryptowinter noch länger oder tiefer geworden wäre, dann hätte es sein können, Grayscale kollabiert und dann fällt dieses ganze Ding uns um die Ohren und dann werden diese 600.000 Bitcoin auf einen Schlag unter Umständen auf dem Markt liquidiert und dann könnte Bitcoin, dann wäre, glaube ich, in der damaligen Krise auf unter $10,000 gefallen. Das war nicht ausgeschlossen. Und jetzt finde ich super, dass dieses systemische Risiko Grayscale jede Woche weniger wird und bei mir ist es so, ich sehe die Bitcoin lieber bei Van Eck, bei Templeton, bei BlackRock als wie bei Grayscale. Und wir haben jetzt noch ein anderes systemisches Risiko, das ist Tether, das ist ein Stablecoin, wo auch eine große Gefahr aus meiner Sicht besteht, latent, aber das ist ein anderes Thema. Aber dieser Grayscale-Effekt, den finde ich super, dass sich das eben verteilt auf viel mehr Vermögensverwalter. Es gibt 11 Bitcoin-Spot-ETFs und das ist eben eine gesunde Entwicklung.
Halt interessant, Grayscale, warum steuern die nicht gegen, warum ändern die nicht die Gebühren? Was man jetzt aber festgestellt hat, Grayscale hat einen neuen ETF rausgebracht, der dann eher mit den neuen Konkurrenz-ETFs der 11 Vermögenswalter konkurrieren soll und dementsprechend auch weniger Gebühren dafür aufgesetzt. Also auch die merken irgendwo, das Ding blutet in ein, zwei Monaten aus, da wäre alles weg und die wollen wahrscheinlich mit einem neuen Produkt auch neue Kunden behalten oder zurückgewinnen können. So, vielleicht eine Frage, die man noch entgegennehmen können. Danke sehr. Danke, Steffi. Können wir die behalten? Die macht das echt gut.
Ich habe eine Frage zu KYC. Sparen in Bitcoin für Kinder. Wenn ich gut informiert bin, dürfen unter 18-Jährige kein KYC machen, bei Bison zum Beispiel. Was für Möglichkeiten habe ich da? Kann ich mir eine Bitbox zulegen, gekauft von meinen Kindern, von ihrem eigenen Konto? Kann ich über Pocket Bitcoin oder Relay App von ihrem Konto kaufen? Dann wären es aber am Ende wieder graue Bitcoins, denke ich mal.
Also, ich will jetzt auch hier niemanden schlecht machen, aber schauen Sie sich bitte mal gerade bei geringeren Sparbeiträgen die Fees an bei Anbietern wie Relay oder Pocket Bitcoin. Da wird es aufgrund dieser UTOX-Thematik auch ein ganz, ganz böses Erwachen geben für viele Leute, die da angespart haben, 10 Euro in der Woche oder 10 Euro im Monat, weil wenn sie die Bitcoin dann wegübertragen wollen, ich habe da Fälle gesehen, da waren dann 2.500 Euro Gegenwert in Bitcoin angespart und die Fees waren auf einmal 500 Euro. Also es ist was ganz, ganz Gefährliches. Und das, was Sie jetzt sagen, ich bekomme ja auch immer so viele Anfragen zum Thema, ja, wie mache ich das denn als Weihnachtsgeschenk oder ähnliches? Als Weihnachtsgeschenk kann so eine Kryptokarte und so ein Sparplan durchaus ganz interessant sein. Aber ich empfehle, bleiben Sie doch jetzt gleich im System. Machen Sie einfach auf Ihr Konto Unterwallets. Also machen Sie Unterwallets auf Ihre KYC-Wallet und sparen Sie das dann für die Kinder an und übertragen Sie das dann den Kindern zu gegebener Zeit, so haben Sie auch die Hoheit. Sie haben auch keine Probleme mit irgendwelchen Schenkungssteuersachen, was ja auch unter Umständen da mit reinspielen kann. Und Sie nehmen dem Ganzen die Komplexität.
Warum habe ich da keine Probleme mit Schenkungssteuer, wenn ich die in 18 Jahren, sagen wir mal, 1 Million Bitcoin wert? Und das will ich übertragen an meine Kinder.
Sie, also ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Sparrate ist, die Sie planen. Es ist ja grundlegend mal so, nach deutschem Steuerrecht haben Sie einen Schenkungssteuerfreibetrag pro Kind von 400.000 Euro und der lebt alle 10 Jahre wieder neu auf. Also da kommen Sie mit der Schenkungssteuer jetzt ohne Probleme hin. Aber es führt eben zu Komplikationen, wenn Sie das über Non-Custodial Wallets machen. Jetzt beispielsweise, weil Sie es angesprochen haben, Pocket oder Relay. Sie müssen sich heute halt schon übertragen, in einigen Jahren, wie bekommen die Kinder dann diese Coins herunter und was haben sie dann, was haben die dann unter Umständen für Probleme wieder beim Thema Mittelherkunftsnachweis und das andere Thema beim Thema eben Kosten. Wir haben jetzt mit dem Bitcoin-Halving am 20. April eben dieses Runes-Protokoll eingeführt bekommen. Das heißt, die Bitcoin-Netzwerkgebühren sind mal vollkommen explodiert. Und da waren bei einigen, die solche komischen Sparpläne haben, also diese Stack-Sats und so weiter, Bitcoin-only, da wird es ganz, ganz brutale, böse Erwachen geben. Also das ist nur mein Rat. Da spare ich lieber bei einem regulierten Anbieter diese Bitcoin oder mache das eben auf mich zu der Zeit, wo ich das eben auch viel besser handeln kann von der Einfachheit. Und vielleicht in der Zukunft gibt es dann auch eben Kindermodelle. Es hat ja auch im Wertpapierbereich lange gedauert, bis sie mal für Kinder was machen können. Auch zum Beispiel zum Thema Mündelsicherheit und so weiter. Also unter Umständen müssen sie ja sowas auch genehmigen lassen. Ist dieses Investment überhaupt gerechtfertigt? Das ist schon klar. Bei 50 Euro Sparbeitrag, da kommt jetzt nicht das Jugendamt oder irgendwie das Finanzamt oder sonst was. Aber all diese Aspekte würde ich eben auch berücksichtigen bei solchen Dingen.
Also ich kann nur sagen, wie ich es bisher mit meinem Kleinen mache. Ich habe ein Bison-Konto, das ist meins. Meine Frau hat eins aufgemacht, das ist das von meinem Sohn. Weil es gibt keine Unterkonten bei Bison. Du hast gleich hoffentlich mitgeschrieben. Brauchen wir vielleicht irgendwas. Aber bisher löst es halt wirklich so, dass ich kann halt kein zweites Konto bei Bison aufmachen. Also hat meine Frau eins aufgemacht. Das ist für meinen Kleinen. Und das von mir ist für meine Frau und mir, wo wir gemeinsam was drauf machen. Und ich denke halt auch, ich habe vor kurzem beim Online-Broker ein Kinderdepot aufgemacht. Video-Ident ist da halt fast nicht möglich. Das ist ja ein Rummelplatz. Wir sind da die ganzen Kameras und guckt man ins Gesicht und jetzt muss da, das war halt ganz klassisch Post-Ident. Und die arme Frau am Postamt, die ist auch total verzweifelt. Nochmal, wir sind 3 Personen, alles hier unterschreiben. Also, deswegen der einfachste Ansatz jetzt ist vielleicht wirklich, wenn man zusammen ist und auch zusammen bleiben will, eins Frau, zum Beispiel, oder deins fürs Kind und das von der Frau für euch beide, wie auch immer. Und vielleicht liefert Bison, weil die Frage kam jetzt doch aus schon ab und zu. Es gibt halt bisher, glaube ich, keinen Anbieter, der sowas für Kinder anbietet, weil diese.
Aber du hast ja gerade auch selber, also, nochmal, du stellst die Frage, du beantwortest sie selber. Der Prozess, warum gibt es das nicht? Warum macht es keiner? Weil so, wie man es richtig machen muss gerade, der Prozess einfach nicht funktioniert für eine super einfache App-Applikation, wo ich alles in 10 Minuten normalerweise machen kann. Ich habe das Problem, ich habe ja auch das schon mal den Prozess durchlaufen, so schmerzhaft, also das ist total Deutschland im digitalen Mittelalter.
ist ja toll, dass du das noch per Postident, ich musste noch in die Filiale kommen, zu zweit. Ja, da konnte ich das noch gar nicht machen und das ist nicht unser Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell ist, dass das innerhalb von 10 Minuten funktioniert und nicht irgendwie über 3 Wochen von 28 Unterschriften dann irgendwo. Ich glaube auch nicht, dass da viele Anbieter gibt, die sich den Stress antun werden. So gerne wir das tun würden. Also ich fände das super, auch für die Kinder.
Ach du. So. Dann würde ich einfach sagen, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich mache jetzt noch ein ganz kleines bisschen Werbung, weil der Markus wird morgen auch nochmal einen Vortrag hier halten, wo er noch stärker auf das Thema ja, Kapitalschutz und Bitcoin eingeht. Und ich habe mir einfach erlaubt, den Titel vorzuschlagen, mach doch einfach den Titel von deinem Buch und dann wissen alle, um was es geht, weil er hat ein neues Buch zu dem Thema geschrieben. Vielleicht hast du morgen auch 1, 2 Exemplare dabei, dass du ins Publikum vielleicht, also morgen nochmal hier, definitiv kryptomäßig noch einiges geboten. Bei uns jetzt weiterhin natürlich am Stand oder einfach auch hier bleiben. Jetzt kommt natürlich noch der Lars Eriksen hier dazu. Also auch da wieder, ich habe versucht, Krypto, Non-Krypto, also immer wieder verschiedene Themen hier am in der Vortragsräumen zu platzieren. Vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank, dass wir mit Steffi jemanden hatten, der einen Würfel durch die Gegend getragen hat. Und wir haben noch viel Spaß und für uns alle ein schönes Kryptojahr 2024 und 2025, würde ich sagen. Ciao.
Tschüss.